Bei euch, dass man mit der Predigt dran ist. Ja, liebe Gemeinde in Kelkheim, liebe Damen und Herren, Brüder und Schwestern, ihr seht mich heute schon wieder, ich war ja kürzlich schon mal bei euch, weil Bernd Oettinghaus mich bat, mit ihm zu tauschen. Er kommt dann zum ersten Advent, wo ich ursprünglich vorgesehen war. Meine Adventspredigt hört ihr also heute nicht. Jetzt aber doch das Thema des Ewigkeitssonntages. Im Volksmund heißt er Totensonntag, weil viele Gemeinden an diesem Tag der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedenken. Ich kann euch erzählen, wir haben in der Theologischen Fakultät, in der ich Professor bin in Leipzig, da haben wir vor 2 Jahren eingeführt, ein Requiem zum Gedenken aller Verstorbenen der Universität mit Verlesung der Namen. Und da kommen auch all die Heiden und Atheisten und finden das ganz toll. Das ist ein ausgesprochenes Erfolgsmodell. Also dieser Gottesdienst, den wir in der Uni eingeführt haben als evangelische Fakultät, das ist also erstaunlicherweise eine der Gelegenheiten, wo auch viele Menschen kommen, die mit uns als Kirche gar nichts zu tun haben wollen. Naja, ich weiß, dass in Freikirchen das Kirchenjahr nicht eine ganz so große Rolle spielt wie in der Landeskirche. Es hat aber auch ein Gutes und eine Würde. Das Kirchenjahr ist selbst so eine Art große Predigt, die in einem Jahr durch alle große Themen der Bibel und unseres Glaubens hindurchgeht und hindurchführt. Das soll vor allem auch verhindern, dass die Prediger immer nur ihre Lieblingsthemen traktieren. Insofern ist das Kirchenjahr durchaus eine sinnvolle und geistliche Einrichtung. Heute also Ewigkeitssonntag. Dabei haftet dem Wort in diesem jahreszeitlichen Ambiente, ihr braucht bloß rausgucken, etwas Eigentümliches, Ernstes und Schweres an, das ihm vielleicht nicht nur gut tut. Irgendwie ist mir jetzt der alte doofe Spruch eingefallen, Ewigkeit, das ist ja ziemlich lange, vor allem gegen Ende hin. Ja, ich weiß nicht, wer diesen blöden Spruch zuerst gesagt hat, ich weiß es nicht, ja. Ja, naja, also um Ewigkeit soll es gehen und wir hören dazu, was euch jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, zuerst einen alttestamentlichen Bibeltext aus dem sogenannten Prediger Salomo, einem der intensivsten Bücher über die Vergänglichkeit der Dinge, ihre Eitelkeit, wie der Prediger das nennt, Prediger 3. Achtet darauf, liebe Schwestern und Brüder, wie da das Stichwort Ewigkeit eingespielt wird. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten, heilen hat seine Zeit, abbrechen, bauen hat seine Zeit, weinen, lachen, klagen, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen, verlieren hat seine Zeit, behalten, wegwerfen, zerreißen, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, lieben, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Frieden hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Also irgendwie ein melancholischer Blick auf das menschliche Leben. Es geht noch weiter. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Soweit der Prediger Salomos in Luthers alter Übersetzung. Nur hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt, offenbar als eine Art Gegengewicht gegen die Vergänglichkeit, gegen die Eitelkeit der Dinge, deren Ambivalenz und Vergänglichkeit er davor so wortreich beschworen hatte. Ewigkeit, was könnte das sein? Nehmen wir an, es ginge immer so weiter, so wie jetzt. Unser Leben würde sich über den Tod hinaus einfach immer weiter fortsetzen. Vielleicht in einem ätherischen Summerland, wie die Spiritisten ihr Jenseits nennen. Nehmen wir an, ich bliebe in alle Ewigkeit, der ich jetzt bin. Das wäre doch eine unglaublich erschreckende Vorstellung. Sogar der selbstverliebteste Narzisst würde das nicht wollen, wenn er oder sie bei Sinnen ist. Aber vielleicht ist das ja ein Missverständnis. Vielleicht ist Ewigkeit ja nicht einfach eine endlos fortgesetzte, sozusagen eingefrorene Zeit. Das hat er etwas Erschreckendes. Könnten wir nach einer Million Jahren oder einer Milliarde Jahren, die unser irdisches Leben zu einer bedeutungslosen, minimalen Episode schrumpfen ließe, noch mit dem Menschen identisch sein, der wir jetzt sind? Andererseits wird Vergänglichkeit allgemein menschlich als Fluch erfahren. Nichts Gutes, nichts Schönes festhalten zu können. Auf jede erfreuliche Erfahrung folgen Sorgen. Und eine Existenz ohne Angst vor möglichen Zukünften gibt es im Diesseits nicht. Auch das Altwerden in Gesundheit und Lebensfreude wird mit dem Sterben der anderen erkauft, die wir gehen sehen. Für die, die gerade eben dazugekommen sind, hier findet gerade eine Predigt zum Thema Ewigkeit statt. Ja? Dass ihr wisst, worum es geht. Ja? Heute ist Ewigkeitssonntag und da erzähle ich gerade was darüber, was das sein könnte. Ja, das erleben wir ja jetzt schon. Etwa von der Generation meiner verehrten Lehrer ist jetzt keiner mehr am Leben. Das gehört zum Leben dazu. Ewigkeit beschreibt demgegenüber doch offenbar eine Existenzweise, für die dieses alles nicht gelten würde. Ein Leben ohne Angst vor Verlust, weder dessen, was wir selbst sind, noch dessen, woran unser Herz hängt. Der römische Philosoph Boethius hat in einer neuplatonischen Tradition das Ewigkeit definiert. Das ist ein ganz berühmtes Wort, das also im Abendland immer wieder zitiert wird, als das Nunc Stans, das Stehende, das Stabile Jetzt, in dem ein Vergehen des Guten und Erfreulichen nicht befürchtet werden muss, die Zukunft nicht mit Angst besetzt und das Leben selbst unbegrenzt ist. Also nicht eine ewig weiter fortgesetzte Zeit, sondern ein Jetzt, das nicht vergeht. Das war seine Idee in der Schrift der Consolatione Philosophiae, die er im Jahr 524 im Gefängnis geschrieben hat. Ewigkeit ist hier nicht einfach Fortsetzung der Zeit, sondern etwas anderes als die Zeit. Sie steht sozusagen quer dazu. Sie durchkreuzt die Zeit. Das ist schon interessant, aber doch ein wenig abstrakt, ein wenig philosophisch ausgedrückt. Ganz anders, der evangelische Theologe Friedrich Daniel Schleiermacher, der ist also 1834 gestorben, war also ein Zeitgenosse vom alten Goethe. Er hatte freilich über sein Aussageziel hinausschießend eine andere Sicht, die er in einer ebenfalls berühmten Formulierung niederlegt. Er sagt: Mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in einem Augenblick, das ist die Unsterblichkeit der Religion. So schreibt er in seinem berühmten Buch, damals einem großen Bestseller der Goethezeit, über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Ein ganz berühmtes Buch von 1799. Eine solche Zuspitzung der Ewigkeit in den Bereich der religiösen Erfahrung hinein klingt ansprechend, ist aber doch bei näherem Hinsehen nicht wirklich befriedigend. Was wäre dann mit den Millionen, die ihr Leben in Armut und Not zubringen, die Opfer von Gewalt und Unterdrückung sind, deren Leben jämmerlich dahinläuft und dann vorbei ist? Was könnte ihnen eine solche punktuelle Ewigkeit inmitten ihres Elends bedeuten? Im Rahmen der biblischen Rede von Gott als dem Stifter einer umfassenden Gerechtigkeit wird es dabei bleiben, dass diese Gerechtigkeit zumindest auch jenseits des Todes stattfindet und nicht einfach nur in solchen Momenten unseres Lebens, in denen uns die Ewigkeit anschaut und vielleicht berührt. Ohne Ewigkeit macht das Christentum keinen Sinn, wäre der christliche Gottesglaube nicht zu formulieren. 1. Korinther 15, aus dem Text komme ich gleich nochmal, da steht das sogar: Ohne die Auferstehung Jesu wären die Christen die elendesten aller Menschen. Jedoch, er hat die Ewigkeit unser Herz gelegt, sagt der größte Skeptiker der Bibel, der Prediger Salomo, der sonst alles eitel findet, wir würden sagen sinnlos. Ewigkeit, das ist hier offenbar gerade nicht einfach ein endloses Jenseits. In jedem Gottesdienst behaupten wir, dass Gott regiert von Ewigkeit doch zu Ewigkeit. Das soll doch sicher heißen, auch jetzt, heute. Eine Ewigkeit, die nur Transzendenz oder sowas wäre, könnte auch nicht als Ausdrucksform des biblischen Gottes gelten. Andere Stimmen, haben die Ewigkeit des Himmels als aktiven Ort betont und wehren sich gegen so Vorstellungen von etwas, was immer irgendwie sich gleich ist, jeden Tag identisch und das dann immer wieder. Ich denke an den großen anglo-irischen Dichter William Butler Yeats, der 1939 gestorben in Dublin, wenn Sie da mal hinkommen, Gegenstand einer ganz wunderbaren Ausstellung, können Sie sich mal angucken. Und der sagt einmal, wirklich ein paradoxer Satz, "The music of heaven is full of the clashing of swords." Die Musik des Himmels ist voll von klirrenden Schwertern. Ja, ein andermal, "That is the joy of heaven, continual battle." Das ist die Lust des Himmels, andauernde Schlacht. Was er damit sagen will, ist, denke ich, dass für ihn Himmel und Ewigkeit nichts Passives sind, keine Sinnbilder des Zur-Ruhe-Kommens, sondern wir zitieren wieder eine Passage aus dem Theaterstück The Unicorn from the Stars. "Father, heaven is not what we have believed it to be. It is not quiet. It is not singing and making music and all strife at an end. I have seen it. I have been there. The lover still loves, but with a greater passion. The rider still rides, but the horse goes like the wind and leaps the ridges, and the battle goes on always, always. That is the joy of heaven, continual battle." Ich überspringe ein paar Sätze. Also die Ewigkeit des Himmels, das ist, wo die Liebenden leidenschaftlicher lieben, wo die Pferde schneller laufen und höher springen, wo die Dinge zu sich selbst kommen, das werden, das sind, als was sie eigentlich gedacht sind, wieder verschmelzen mit ihren Urbildern. Aber auch alles andere an Bedeutung verblasst, wie Jesus sagt, dass es im Reich Gottes kein Heiraten und geheiratet werden mehr gibt. Das ist eine erstaunliche Idee, obwohl sie in der Fassung bei Yeats nicht aus der Bibel stammt. Welche Wahrheit mag in dieser Idee liegen? Ich weiß es nicht. Wir werden es aber alle einmal wissen. Eine solche Ewigkeit scheint mir jedenfalls besser zum Gott der Bibel zu passen als eine bloß unendliche Anhäufung von Zeit. Auch im christlichen Kontext bleibt die spezifische Qualität der Ewigkeit über ihre Entgrenzung von Zeit hinaus wesentlich. Eine schlichte Fortsetzung oder Steigerung meiner diesseitigen Persönlichkeit ins Unendliche hinein wäre in dieser Sicht eine Definition von, wenn ich mit ich selbst sozusagen in alle Ewigkeit hinein fortsetze, was wäre dann, was wäre der technische Ausdruck dafür? Der technische Ausdruck dafür wäre Hölle. Ja, immer nur ich selbst zu sein in alle Ewigkeit, das wäre doch wohl Hölle. Die Visio Beatifica, die Schau Gottes, befreit den Menschen dagegen aus den Bindungen an seine Vergangenheit und seine Konzentration auf sich selbst. Ewigkeit heißt dann, Gott macht mich zu dem Menschen, als der ich gedacht bin, der ich im Innersten vielleicht auch sein wollte. Ewigkeit ist dann also eine Ausdrucksform der Gottebenbildlichkeit des Menschen, seines Angelegtseins auf Gott. Das scheint mir eine sinnvolle, eine nachvollziehbare Interpretation dessen, was das Wort Ewigkeit bedeutet. Und diese Ewigkeit hat er, Gott, schon jetzt in unsere Herzen gelegt. Ewigkeit nicht, dass es mich für immer so gibt, wie ich bin, sondern dass ich werden kann und soll, als was Gott mich geschaffen hat. Und ebenso muss ich keine Angst mehr um mich haben, bei und in Gott. Das alles haftet an die Frage, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Dabei will ich jetzt noch einen kleinen Augenblick mit euch nachdenken, liebe Schwestern und Brüder. Am Ende wird die Frage stehen, woher wir das eigentlich wissen? Mit welchem Recht wir das eigentlich sagen? Fügen wir hier einmal kurz die Frage ein, warum wir eigentlich sterben. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, wie man heute gerne sagt, denn alt ist das Alte Testament natürlich nur im christlichen Sprachgebrauch, nicht für jüdische Menschen. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, beginnt mit der Geschichte, der Story von Adam und Eva, kennt ihr. Die verlieren das Paradies, in das sie hinein versetzt werden. Die Geschichte ist zwar in mythisch-märchenhaftem Ton erzählt, aber doch offenbar eine tiefe, komplexe Geschichte, die jedes Kind versteht, aber über die Weise dicke Bücher schreiben können. Ich weiß nicht, ob euch zum Beispiel schon mal aufgefallen ist, dass Adam und Eva nicht etwa im Paradies geschaffen werden, sondern nach ihrer Erschaffung da hinein versetzt werden. Was soll denn das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ja, nun, sie wissen, wie es weitergeht. Sie lassen sich verführen mit dem Versprechen der Schlange, ihr werdet sein wie Gott, und sie verlieren das Paradies. Was die Schlange sagt, ist eine Halbwahrheit, denn sie werden in einer Hinsicht tatsächlich wie Gott, indem sie nun um Gut und Böse wissen. Aber zugleich verlieren sie ihre Nähe zu Gott. Und insofern sagt die Schlange nur eine Halbwahrheit. Und das wisst ihr natürlich, Halbwahrheiten sind immer gefährlicher als Lügen. Nun ja, warum werden sie denn aus dem Paradies vertrieben? Eine oberflächliche Antwort sagt, naja, weil sie gesündigt haben. Das ist aber gar nicht das, was da steht. Sondern was da steht, ist, dass Gott ein schlimmeres Unheil verhindern will. Dass sie nun ja nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Das könnte Gott dann nämlich nicht mehr verhindern, weil er die gegebene Freiheit nicht mehr zurücknehmen will und gegen seine eigenen Gesetze handeln kann. Würden sie vom Baum des Lebens essen, würden sie ewig leben und Gott könnte nichts mehr dagegen tun. Und darum werden sie vertrieben. So steht es da. So steht es da. Was ist dann der Tod? Er begrenzt das Böse. Jetzt ist es so, Menschen erleben schreckliche Dinge und sie tun schreckliche Dinge. Das Böse hat eine Neigung zur Dosissteigerung. Hemmungen sinken, Hemmschwellen verschwinden. Der rutschige Pfad nach unten ist leicht zu betreten und schwer zu verlassen. Aber das Böse findet ebenso wie das dadurch ausgelöste Leid seine Grenze darin, dass wir einmal sterben müssen. Darum ist der Tod auch eine Wohltat. Er begrenzt das Böse, er setzt ihm ein, bis hierher und nicht weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott den Tod nicht liebt. Paulus nennt ihn ja den letzten Feind Gottes. Und auch der böseste Diktator ist irgendwann einfach tot. Und das schlimmste Leid, das Menschen erleben, das grauenhafteste Unrecht, irgendwann ist es vorbei. Das ist auch tot. Aber das ist nun nicht das, wofür der Mensch eigentlich geplant war. Woher können wir denn überhaupt etwas darüber wissen, was Gott mit dem Menschen vorhat? Da haben wir so alle möglichen Fantasien im Kopf, die so mit den christlichen Hoffnungen so ein bisschen koexistieren. Ich denke an die ewigen Jagdgründe aus unseren Kinderbüchern, kennt ihr noch. Die helfen uns natürlich nicht weiter. Und wir denken an biblische Texte. Die Sadduzäer-Frage hatten wir schon mal, ja, wo Jesus sagt, also stellt euch das nicht so irdisch vor. Ja, mit heiraten und heiraten, das ist nichts. Ja, sondern sie werden sein, er sagt, wie die Engel im Himmel. Er sagt nicht, sie werden Engel sein. Das ist keine christliche Vorstellung. Das ist so ein volkstümlicher Missverständnis. Das ist, als ob die Toten Engel wären, natürlich nicht. Engel ist was ganz anderes. Sie werden nur sein wie die Engel. Das weckt Fantasien. Oder ist der Auferstehungsleib eine Art Lichtleib? Das glauben die Esoteriker. Paulus, ihr habt die Stelle vorhin gesehen, spricht von einem geistlichen Leib. Vom Geist geschaffen, hieß es in der Übersetzung. Ein Soma Pneumatikon steht da im Griechischen, ein geistlicher Leib. Das unterscheidet ihn von einem Soma Psychikon, einem natürlichen Leib. Da geht es um das Wie des neuen Lebens der Ewigkeit. Aber woher wollen wir denn das wissen? Was begründet diesen Glauben? Dazu noch ein paar Gedanken. Es gibt diverse Gründe, die sich bei Christen einstellen, die aber schlechte und gar keine Gründe sind und die nur in die Vorhalle des Themas führen. Ich nenne jetzt also erst einmal 4 schlechte Gründe, die aber doch interessant sind, über die man nachdenken kann, weil sie flankierenden Charakter haben, aber die nicht begründen, warum Christen an die Ewigkeit glauben. Wir haben ein tiefes Gespür dafür, dass es mit dem Menschen und seiner innersten Identität irgendetwas Geheimnisvolles auf sich hat. Sicher sind wir Primaten und unsere Körper und auch unser Bewusstsein sind das Resultat biologischer Vorgänge, die wir beschreiben können. Aber da ist doch etwas anderes. Warum können wir Raketen zum Mond schicken, Computer bauen, die schneller denken und rechnen, als unser Gehirn das kann? Roboter, die praktisch alle Arbeiten erledigen können, die wir erledigen. Warum können wir über die Geheimnisse des Universums nachdenken und diese ernsthaft erforschen? Hat das einen evolutionären Überlebenswert für die Spezies Mensch? Was ist das, was uns aus der Natur heraushebt, wie es eben doch irgendwie der Fall ist? Haben wir etwas Göttliches in uns? Ich will das gar nicht behaupten, aber was wir auf jeden Fall haben, und zwar alle Menschen, ist ein Wissen, dass es mit uns in der Natur eine besondere Bewandtnis hat. Wer wir selbst sind in der Natur, ist irgendwie auch ein Rätsel. Was für eins? Und wir wissen auch, ich deute das nur an, dass Menschen Fähigkeiten haben, die irgendwie gebremst sind, vorhanden, aber nicht entfaltet. Wir sind offensichtlich noch nicht das, wozu wir geschaffen sind. Das ist ein sehr interessantes Thema, über das ich jetzt nicht weiter spreche. Daran angrenzend, warum glauben denn ausnahmslos alle Völker, Religionen an ein irgendwie geartetes Jenseits? Woher kommt das denn?
Warum glauben alle Menschen an ein Jenseits? Können solche Beobachtungen irgendetwas über die Ewigkeit beweisen? Nein, natürlich nicht. Aber wie erklären wir sie? Dann, wir alle wissen, dass der Tod etwas irgendwie Geheimnisvolles ist. Es ist ja nicht einfach so, als ob da eine Kerze erlischt oder ausgepustet wird. Was im Tod selbst geschieht, ist einigermaßen rätselhaft. Stichwort Nahtoderfahrungen. Diese sind zwar nicht kulturunabhängig, wie man gemeint hat, aber doch in einem ganz erstaunlichen Maße transpersonal. Also etwas, das sehr viele Menschen gemeinsam, ganz parallel erleben. Sie kennen die Storys, die darüber erzählt werden. Lichttunnel, Begegnung mit Verstorbenen, Rückblick auf das vergangene Leben. Das wird zwar keineswegs immer, aber doch transkulturell sehr oft erzählt. Dazu kommen angrenzende Motive. Warum glauben denn alle Völker an Totengeister? Das Thema kommt bekanntlich im Neuen Testament mehrfach vor, aber nur als Missverständnis. Jesus beim Seewandel, der für ein Phantasma gehalten werden. Oder die Fernerstehenden denken daran angesichts der Ostergeschichten. Wenn wir das alles zusammennehmen, diese etwas rätselhaften Erfahrungen am Tor des Todes, kann sich ein christlicher Jenseits- und Ewigkeitsglaube darauf gründen? Die Antwort ist ganz klar. Sie heißt, nein, natürlich nicht. All das ist interessant. Aber nicht nur, dass es gar nichts beweist, es ist auch kein Fundament, auf dem Glauben irgendwie stehen könnte. Daran denken wir nicht, jedenfalls nicht primär, wenn wir an die Ewigkeit denken. Und damit kommen wir nun zu dem, worauf unser Glaube sehr wohl stehen kann. Auch dazu gibt es eine erste Vorstufe, sozusagen einen Eingang in das Thema. Das ist natürlich der auferstandene Jesus selbst. 1. Korinther 15, der längste und wichtigste Ostertext im Neuen Testament, der gibt darauf eine Antwort. Der auferstandene Jesus ist der Anker, die Orientierung, was überhaupt Auferstehung und ewiges Leben bedeuten könnten. Paulus betont dabei gerade das Rätselhafte, das Nicht-Dingliche der Auferstehung, das sich zu unserer irdischen Welt verhält, wie, sagt er, das Licht der Sterne und der Sonne, zu unseren kleinen Lichtern auf der Erde. Das weckt unsere Fantasie. Leuchten wie das Licht der Sterne, so sagt das schon Daniel 3. Daniel 3, 12 ist es, Entschuldigung. Also das Daniel-Buch, das ist der älteste Text, den wir über Auferstehung haben im Alten Testament. Auch Jesaja 24 gibt es auch eine Stelle, aber die Auferstehung ist im Alten Testament ja eine ganz späte Vorstellung. Die kommt aus den allerjüngsten Texten, kommt die überhaupt vor. Da kommt aber schon dieses Bild, leuchten wie die Sterne im Himmel. Das weckt unsere Fantasie, aber was könnte das denn sein? Wir haben dazu ein paar Verse gehört vorhin. Ich will sie jetzt nicht nochmal lesen. Es gibt himmlische Körper, irdische Körper. Eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen, eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Ihr merkt, Paulus will etwas andeuten, etwas sehr Rätselhaftes. Aber er will auch zugleich etwas zurückweisen, nämlich zu dingliche Fantasien. Ja? Das alles ist von höchstem Interesse. Wir merken, Paulus will das leibliche, das natürliche Bild der Ewigkeit gerade etwas zurückdrängen. Die Auferstandenen sind keine Zombies, sie sind ein neues Leben, eine neue Existenzweise. Aber woher wissen wir denn das? Können Visionen, noch so gut beglaubigt, vor 2000 Jahren heute einen Glauben begründen? Wir wissen, Paulus hat ja 1. Korinther 15, das wisst ihr, hat eine lange Liste von Auferstehungszeugen, also von den Leuten, die die Zeugen des auferstandenen Jesus sind. Erst der Petrus und dann die 12 und dann 500 Menschen auf einmal. Darüber wüssten wir gerne mehr. Das ist eines der großen Rätsel des Neuen Testamentes, dass wir darüber nichts wissen. Und dann der Jakobus und dann alle Apostel und dann am Schluss der Petrus, dann am Schluss der Paulus selbst. Und was uns ganz furchtbar ärgert, lieber Bruder Paulus, da müssen wir uns mit dir streiten, ist, dass er die Frauen gar nicht erwähnt. Ja, daran ist, naja gut, das lassen wir mal auf sich beruhen. Ja? Das natürlich ärgert uns heute. Aber wir wissen aber trotzdem, dass zu den Zeugen natürlich auch ganz viele Frauen gehören. Ja, können die Visionen von damals, auch wenn sie gut beglaubigt sind, heute einen Glauben begründen? Naja, das ist ein Missverständnis. Die Osterberichte sind ja nur Einladungen, dass wir uns auf ein Leben mit Jesus einlassen. Wir glauben nicht an einen Jesus von damals, das natürlich auch, aber vor allem an einen Jesus von heute, den erhöhten Herrn, der bei Gott in der Sinnmitte des Universums ist. Ohne unsere gegenwärtigen Gotteserfahrungen wäre das Zeugnis von Ostern nur die eine Hälfte der Sache. Wir glauben ja nicht an einen lebendigen Jesus von damals,
sondern von heute. Und das Zeugnis von damals, das ist nur sozusagen die Einladung, uns heute einzulassen auf den lebendigen Jesus. Aber selbst damit sind wir noch nicht im Zentrum unserer Frage angelangt. Warum glauben wir an die Ewigkeit als das, was Gott mit uns eigentlich vorhat? Und das scheint mir die eigentliche Antwort zu sein, weil Gott der Ewige ist. Wir glauben an die Ewigkeit, weil Gott der Herr über Zeit und Schöpfung, über Anfang und Ende ist und eben der Ewige. Wir aber sind sein Ebenbild, sein Echo in der Welt, seine Kinder. Darum glaube ich, dass auch wir an einer Ewigkeit teilnehmen, einer Herrlichkeit der Auferstehung. Nicht wegen der vagen und wenig verlässlichen Gedanken, die sich uns angesichts des Todes einstellen, nicht aufgrund der etwas rätselhaften Erfahrungen, die Menschen am Tor des Todes machen. Das alles ist interessant und begründet, aber es begründet Glauben natürlich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Christen darüber nachdenken und das erforschen, das finde ich gut, aber das begründet Glauben nicht. Ja, nicht einmal alleine aufgrund der Auferstehung Jesu, obwohl diese unser Bild von Auferstehung prägt. Aber die Visionen von damals können den Glauben an die Ewigkeit auch nicht allein begründen. Nur unser heutiger Umgang, unser Leben mit dem ewigen Gott heute kann das, weil Gott der Ewige ist. Darum glaube ich an die Ewigkeit. Verstehen Sie, versteht ihr, liebe Schwestern und Brüder, wie das gemeint ist? Unsere Erfahrungen mit Gott selbst, unser Leben mit Gott selbst, unsere Geschichte mit Gott weckt das Vertrauen, dass dieser Gott etwas mit uns vorhat, dass er uns nicht für das Grab allein geschaffen hat, auch wenn wir alle zu Staub werden müssen. Der ewige Gott, der allmächtige Gott, und er ist unser Gott, mein Gott. Er hat uns entstehen lassen aus nichts, einem Tropfen Samen, wie das jüdische Menschen sagen. Und er kann uns auch neu entstehen lassen und hineinnehmen in seine Ewigkeit. Nicht als Kontinuität unseres Lebens, sondern als das geheimnisvolle, freie und neue Leben, von dem Paulus spricht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir an einen gerechten Gott glauben. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Mir ist schon mal der Gedanke gekommen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt sterben, hätte ich jetzt keine Lust dazu, aber es wäre halt so, würde es ja akzeptieren, wenn der liebe Gott das denn will. Und es gäbe keine Ewigkeit, könnte ich sagen, naja, ich hatte ein gutes Leben, ich habe auch um Gott gewusst. So ganz furchtbar schrecklich wäre das vielleicht gar nicht. Aber das könnte ich nicht sagen für all die Millionen und Millionen Menschen, die in bitterstem Unrecht, in bitterster Armut leben, in Not und Leid. Den könnte ich diesem Gott nicht plausibel machen. Das heißt, wir glauben auch an die Ewigkeit, weil wir an den gerechten Gott glauben, ja, der das Böse auch beendet und auch diesen Menschen etwas Gutes schafft, so wie uns. Ein Nebengedanke, aber vielleicht kann man ihn auch mal denken. Das ist die Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat, die wir spüren, die Sehnsucht und Fantasie weckt, das ist nichts Unrechtes. Das ist die Ewigkeit, zu der wir eingeladen werden, auf die ich hoffe, im Leben und im Sterben. Liebe Schwestern und Brüder, ich ende mit einem Gebet für uns. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit, sagt der 30. Psalm. Guter Gott, deine Ewigkeit mischt sich ein in unser Leben. Sie relativiert unsere Werte, sie wertet um, was uns lieb und wert ist. Sie erinnert uns daran, was zählt, was bleibt. Freilich macht auch der Tod das Leben wertvoll. Und doch preisen wir deinen heiligen Namen, weil der Tod nicht das letzte Wort über uns haben soll. Du wirst das letzte Wort haben, du, der ewige Gott. Darauf bauen wir im Leben und sterben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.